Wie im letzten Podcast geschildert, hat ein werter Kollege mir das Buch von Jacques Vergé, Konfrontation oder Anpassung, zulassen. Es trägt den Untertitel Verteidigungsstrategien in politischen Prozessen. Das ist der deutsche Titel. Der Titel von der französischen Originalausgabe würde ich jetzt übersetzen von der Rechtsstrategie. Also es ist, auch wenn man noch ein Buch gelesen hat, es handelt nicht allein nur von Verteidigungsstrategien. Ich habe es auch schon gesagt, ich habe das Buch am Morgen angefangen zu lesen und habe es in einem Zug durchgezogen. Es ist unglaublich spannend. Es definiert Verteidigung oder Rechtswissenschaft an sich als Kunst. Und zwar eine Kunst, die Mut erfordert, denn sie beruht auf Handeln und Übernahme von Verantwortung. Ich glaube, das können wir alle professionellen Rechtsvertreter, sei es jetzt Staatsanwaltschaft, Verteidigung oder als Richter, sofort unterschreiben. Der Vergé unterscheidet zwei Prozesse, nämlich den Prozess von der Konnivenz, also das ist der Prozess von der Duldung, von der Akzeptanz, von der vorgegebenen Ordnung und der Prozess von der Konfrontation. Die zwei Gegensätze versteht er als Prototypen. Also die sind nicht absolut zu verstehen, sondern findet eigentlich jeden Prozess als Mischform Anwendung. Und das gilt jetzt nicht nur im Verhältnis Anklage-Verteidigung, sondern auch im Verhältnis zu Privatkläger, Presse, öffentliche Meinung, Zeugen, Richter. Also gerade der Vergé ist einer, der es oft hat verstanden, den Prozess viel grösser zu machen, als er eigentlich angelegt war. In einem ersten Kapitel widmet er sich den Grundlagen. Er sagt, trotz Gewaltenteilung und dem Primat von der Unabhängigkeit von der Justiz gibt es keine von politischen Einflüssen unabhängige Justiz. Und wenn man jetzt an heutige Zeit denkt, muss man dafür nicht unbedingt bis nach Polen reisen, sondern auch in der Schweiz ist ja zum Beispiel auch die Wahl und die Wiederwahl von Richtern an politische Auswahl gebunden. Dann hält er fest, dass ein schwacher Staat sich der eigenen Regeln widersetzt, und zwar im Dienst von einer vermeintlichen Gerechtigkeit. Das hat er 1979 geschrieben. Mir fällt jetzt da natürlich gerade ein, unsere StPO und auch die Rechtsprechung vom Bundesgericht mit den Ordnungsvorschriften, wo letztlich besagt, dass die Regeln nicht für alle die gleichen sind. Also wo erlaubt dem Spielleiter, sich nicht an die eigenen Regeln müssen zu halten. Er äußert sich auch noch kurz zum Gewicht der Verteidigung. Und zwar nimmt er Bezug zu einem Sema Tsien. Der hat gesagt, manche Worte haben mehr Gewicht als der Berg des Taichan, andere weniger als eine Feder. Der Taichan ist einer von den fünf heiligen Bergen vom Taoismus. Ich habe natürlich immer wieder Freude an so Sätzen, wie man ja auch schon weiss aus den Podcasts zu den Strategien, wo ich ja auch via Stefan Bernhard drauf gestossen bin. Der Vergé widmet dann seinen beiden Prototypen je ein Kapitel. Er fährt da mit dem Prozess von der Konnivenz. So ein Prozess konzentriert sich auf Sachverhaltserstellung, Beweiserhebungen und dann die Schuldfrage. Und das diskutiert er anhand von ein paar Beispielen und mittels Nachdenken über historische Prozesse. Also beispielsweise der Prozess gegen den Jesus, obwohl der Prozess vollkommen konform gewesen sei im Rahmen der damaligen Prozessordnung, habe dann der für Jahrhunderte den Charakter von einem Skandal angenommen. Da dahinter ist quasi eine Forderung, dass man über die Spielregeln nachdenken soll. Und was dann sehr spannend ist, wo er die Frage aufwirft, man soll sich einmal vorstellen, wie es ausgegangen wäre, wenn Jesus von einem progressiven römischen Anwalt vertreten worden wäre. Weitere Beispiele ist dann der Eichmann-Prozess oder dann unter Bezugnahme zur Literatur. Da kommen wir zurück zu seinem Erststudium. Diskutiert der Oedipus, Stendhal, Le Rouge et Le Noir, dann Dostoevsky, Schuld und Sühne, André Gide, Erinnerung an das Geschworenengericht, dann Kafka, der Prozess fehlt natürlich auch nicht. Und da denkt er aus einem juristischen Standpunkt über Literatur nach. Ich habe das ja auch mal gemacht anhand von einer Gerichtsrede vom Cicero. Ich habe das wirklich als juristischen Text gelesen und diskutiert und versucht, Strategien herauszufinden, die allenfalls den Cicero geleitet haben. Ich werde, glaube ich, im Anschluss an den Podcast die Cicero-Folgen auch nochmal aufschalten. Das passt jetzt irgendwie wie sehr schön dazu. Dann im dritten Kapitel redet er dann über den Prozess der Rüptür. Er sagt, der erste Prozess der Rüptür ist der Fall Sokrates. Der liefert absolut keine Entschuldigung für die Handlungen, die ihm vorgeworfen werden. Er ruft keine Zeugen auf, die für ihn sprechen und sagt das auch ganz klar. Und es kommt dann ganz knapp zu einem Schuldspruch. Bei der Schuldfrage, dort ist es so ein Interlokut gewesen, also zweiteilter Prozess, zuerst über die Schuldfrage und nachher ist weiterverhandelt worden über Strafmass. Und auch dort gibt er nicht nach, sondern fordert das Gericht ganz direkt raus, kehrt die Rolle und sagt, die wahren Schuldigen stehen auf der Gegenseite. Und er ist dann mit deutlicher Mehrheit, also mit deutlicher, grösserer Mehrheit zum Tod verurteilt worden, als er vorher, wie es vorher beim Strafpunkt gegen ihn gelautet hat. Und er kommentiert dann das wie folgt: Mir hat die Frechheit, Schamlosigkeit und Bereitschaft gefehlt, das zu sagen, was ihr am liebsten hören würdet. Er bleibt eisern und geht für seine Grundsätze dann in den Tod. Das nächste Beispiel, das der Verge diskutiert, ist der Prozess gegen den Ludwig XVI. Zuerst erläutert er die Anklage, wo sie sich nicht einig war. Und dann die grosse Frage, was macht jetzt die Verteidigung aus dem? Wird der König dem republikanischen Ideal, das ja neu war, Konzeption von Gott gegenüberstellen? Und er schildert dann eben, dass er das eben nicht macht, sondern versucht, kleinlich seinen Kopf zu retten, indem er die Schuld auf andere versucht zu schieben. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann den Kopf wirklich verliert. Also mit anderen Worten, der Ludwig XVI. Macht sich klein und akzeptiert die Zivilverfassung und die Zivilspielregeln und einigt so eigentlich Gegner auf der Gegenseite. Also es ist eben kein durchgezogener Prozess der Rüptür, aber gemäss Verge wäre es eben einer gewesen, der sich das geradezu angeboten hat, in Gegenangriff zu gehen. Das nächste Beispiel ist der Dimitrov. Der war angeklagt 1934 von den Nazis in Deutschland. Er sei verantwortlich für den Reichstagsbrand. Er ist freigesprochen worden und ist damit den Händen der Nazis noch entkommen. Also 1934 hat es, das ist jetzt mein Schluss daraus, noch eine gewisse unabhängige Justiz in Deutschland gegeben. Er versucht in diesem Prozess den Staat oder die Nazis als eigentliche Übeltäter für den Reichstagsbrand zu entlarven. Also er kehrt den Spiess um. Er sagt, nein, das war keine kommunistische Erhebung gewesen. Das ist auch gar nicht wahrscheinlich. Sondern vielmehr ist das der Terrortat der Nazis. Und es sieht man nur schon darum, wem hat denn die Tat dient letztlich, nämlich nur dem Hitler-Regime. Also er hat dort den Vorwurf, er sei Brandstifter, hat er politisch gemacht und die Front gekehrt. In einem weiteren Kapitel diskutiert er dann die Technik der politischen Prozesse. Dort kommt er zuerst auf Kuba zu sprechen. Dort hat es eine Invasion von 1000 kubanischen Emigranten, die mit der Unterstützung der Amerikaner in der Schweinebucht gelandet sind. Er sollte einen Aufstand anführen. Der ist kläglich gescheitert. Und das habe ich nicht gewusst, aber der Fidel Castro hat dann mit diesen Emigranten, mit diesen einmarschierten Emigranten vor laufenden Kameras über den Anschlag auf Kuba und die Zukunft von Kuba diskutiert. Also da sieht man, oder? Also die Technik vom Ruptür, vom Bruch, ist jetzt in dem Fall von Seite vom Regime gekommen. Also man hat dann nicht einfach nur den Prozess gemacht, sondern man ist da in einen Dialog, wo dann der Fidel Castro hoch ausgewonnen hat. Ein weiteres Beispiel, das er anführt, ist Nürnberg. Das ist auch sehr spannend zu lesen. Dort vor allem die Problematik, dass die Ankläger, die amerikanischen und russischen Ankläger, eben für sich von ganz anderen Legitimationen ausgegangen sind und dass eine Grundfehlkonzeption war von diesen Nürnberger Prozessen. Dann ist ein Prozess, wo er diskutiert, die Rehabilitation von der Jeanne d'Arc. Ich habe auch nicht gewusst, dass die rehabilitiert worden ist. Und vom Dreyfus-Prozess, da Das ist auch ein Beispiel, wo er sagt, der Dreyfus hätte den Prozess gewonnen, wenn er die Strategie von der Ruptüre angewendet hätte. Der hätte sich aber wiederholt, hat wiederholt Chancen gehabt, hat sich aber wiederholt für den Prozess von der Connivence entschieden. Und es hat einen mutigen Zola gebraucht, wo für ihn dann quasi die Drecksarbeit, die Anführungs- und Schlusszeichen gemacht hat. Der Dreyfus hat sich entschieden, würdig zu sein, statt heftig beleidigend und erschreckend. Was ist die Moral von dieser Geschichte nach dem Verger? Also ein Prozess sei nicht einfach ein Schicksal. Die Entwicklung von einem Prozess hängt stark von der Entscheidung des Anklagten ab. Es sei nur der entwaffnet, der seine Waffen wegwerfe. Es handelt sich bei der Justiz um eine Kunstfertigkeit. Also eben die Kunst der Verteidigung, aber auch die Kunst der Rechtsprechung und die Kunst der Anklage. Wie soll jemand einen Verbrecher verstehen, der selber nie und sei es nur in der Vorstellung die Ursache von einem Verbrechen kennengelernt hat? Wie soll jemand die Sozialordnung verteidigen, die nie über sie reflektiert hat? Ich glaube, das ist schön zusammengefasst, was wir hier in diesem Podcast probieren, wenn wir da vor allem auch die Strafprozessordnung im Blick nehmen. Und eben nochmal gesagt, das gilt nicht nur für die Rolle als Strafverteidiger, sondern auch für diejenigen von einem Richter oder eben von einem Staatsanwalt. Auch da bringt der Verger nochmal ein schönes Beispiel. Ich zitiere, hätte der Richter Raskolnikow, man scheint da bei Schuld und Sühne vom Dostojewski, entlarven können, wenn er nicht irgendwann einmal selbst von einem schönen Verbrechen geträumt hätte.